Ja, danke schön. Guten Morgen. Die ersten zwei Reihen sind frei, so wie das in der Kirche zu sein hat. Ja, letzte Woche habe ich was gelesen, was mich seitdem bewegt. Die Bibel ist eine seltsame Collage aus Poesie, Rätseln und Geschichten gescheiterter Leute, voller gebrochener Herzen. Wir lesen sie, um uns weniger alleine zu fühlen, nicht damit wir uns besser fühlen als andere. Eine tolle Zusammenfassung von dem, was die Bibel ist, was sie kann und was sie nicht will. Sie ist eine der wildesten Collagen unterschiedlichster Texte und Textgattungen, die es gibt. Das würde heute niemand mehr so verlegen. Diese Zusammenstellung würde bei jedem Verlag durchfallen. Und mittendrin, am Ende des Ersten Testaments, befindet sich das kurze Buch über den Propheten Jona, über das ich heute sprechen soll. Was denkt Gott eigentlich über mich? Fragen wir uns mit dieser Predigtreihe. Und heute geht es um die konkrete Frage, was Gott mit dir vorhat. Hat Gott einen Plan für dein Leben? Gibt es einen Partner, den Gott schon für dich ausgesucht hat? Einen Beruf? Einen Ort, an dem du leben sollst? Einen Grabstein, unter dem du eines Tages begraben wirst? Ah, der war fies, ich weiß. Manche Leute stellen sich das ja so vor. Ich glaube das nicht. Dein Leben ist nicht vorgezeichnet. Du darfst es mit großer Freude und aller Freiheit leben. Und du musst auch nicht bei jedem Schritt um Gottes Erlaubnis oder Führung fragen. Dein Leben ist keine Spieluhr, die aufgezogen wurde und nun am Schnürchen herunterläuft. Trotzdem glaube ich, dass Gott was mit dir vorhat. Ich möchte versuchen, das anhand der Geschichte von Jona fassbar zu machen. Jona ist nicht nur eins der witzigsten Bücher der Bibel, bis unter die Backen gespickt mit Satire, Weisheit und verrückten Einfällen, sondern tatsächlich mein Lieblingsbuch in der ganzen Heiligen Schrift. Daher auch der Name meines Sohnes. Es versucht mit seiner irrwitzigen Geschichte die wichtige Frage zu beantworten, wie man ein Mensch wird, der keine destruktive, sondern eine heilsame Frömmigkeit lebt. Aber fangen wir vorne an. Ich lese die ersten vier Verse. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, den Sohn Amittais. Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Bäm! Was für ein Auftakt! Kein langes Vorgeplänkel. Gleich in den ersten zwei Sätzen wird der Grundkonflikt umrissen. Gott gibt einen Auftrag, aber Jona macht sich lieber aus dem Staub. Kein Zögern, kein Abwägen. Jona stellt sich noch nicht mal die Frage, wie das funktionieren soll, Gott aus den Augen zu treten. Egal. Gott sagt, geh nach Ninive, und Jona läuft schnurstracks in die andere Richtung. Eine größere Niete hätte sich der liebe Gott für den Job kaum aussuchen können. Jona singt das Kinderlied genau andersrum. Ich will nicht tun, was Gott sagt, ich will nicht tun, was Gott sagt. Er muss nicht mitklatschen, Holger. Ah, ich liebe diesen Typen. Ich liebe diesen Typen, der ist so herrlich menschlich. Wie gesagt, darum der Name meines Sohnes. Warum Jona vor Gottes Auftrag davonrennt, erfahren wir nicht. Die Erzählung wird uns bis zum letzten Kapitel auf die Folter spannen, um dieses Geheimnis dann endlich zu lüften. Jona wird also in die Stadt Ninive geschickt, um dieser das göttliche Strafgericht anzukündigen. Ninive, vielleicht wichtig zu wissen, lag im heutigen Irak und war damals der Inbegriff der Gottlosigkeit. Es war die Hauptstadt des assyrischen Weltreichs, das damals als militärische Großmacht Furcht und Zittern über den ganzen Nahen Osten warf. Israel hatte mehrere militärische Auseinandersetzungen mit den Assyrern, bei denen sie jedes Mal den Kürzeren gezogen haben. Für Jona muss Ninive also in etwa das Berlin des Dritten Reiches gewesen sein. Oder so, als ob ihn Gott mitten ins Hauptquartier des IS schickt. Ninive war der Todfeind. Nach Ninive wurde er gesandt, nach Tarsis floh er. Im wahrsten Sinne des Wortes ans andere Ende der damals bekannten Welt. Ich habe mal gelesen, von Israel braucht man ungefähr 1,5 Jahre zu segeln, um nach Tarsis zu kommen. Jona charterte sein Schiff in Jaffo, das ist das heutige Jaffa bei Tel Aviv. Vor 2 Jahren habe ich noch dort gestanden. Ich dachte mir, wenn ich schon mal vor Ort war, dann kann ich auch ein Urlaubsbild hier in die Predigt machen. Also ich stehe quasi in Jaffa und da hinten guckt man auf Tel Aviv. Ja? Hier ist ein Foto von Jaffa, wie es heutzutage aussieht. Und hier noch eins von 1860. Eins aus Jonas Tagen habe ich leider nicht gefunden. Aber dieser Fisch in der Mitte der Stadt erinnert heute noch an seine Geschichte. Ich fasse mal zusammen, wie die Geschichte weitergeht. Also das Buch Jona jetzt im Schnelldurchlauf. Aus der Flucht übers Meer wurde nichts. Jedenfalls nicht so richtig. Ein schlimmer Sturm kam auf. Die Seeleute warfen schließlich das Los, um herauszubekommen, ob einer der Passagiere die Schuld an dem Unheil trägt. Es fiel auf Jona. Die Seeleute boten an, ihn zurück ans Land zu rudern. Aber Jona... Oh, ich habe hier der Sturm, das geht nicht. Ah, da ist mein Sturm. Den sollt ihr doch schon noch zu sehen kriegen. Genau, also das Los fällt auf Jona und die Seeleute boten an, ihn zurück ans Land zu rudern. Aber Jona, entschlossen, Gottes Willen zu entkommen, wollte lieber sterben und schlug vor, dass sie ihn stattdessen ins Meer werfen sollen. Was sie erst ablehnen, aber in ihrer Not dann schließlich doch taten. Sofort hörte der Sturm auf. Ein Wal verschluckte den Propheten. Er überlebte im Bauch des Tieres, betete ein Kapitel lang einen Psalm und wurde nach 3 Tagen von dem Tier an die Küste Ninives gespuckt. An dieser Stelle vielleicht ein paar Gedanken zum Wal. Das ist ja der Teil, für den Jona berühmt ist. Wal ist wahrscheinlich eine falsche Übersetzung. Im Mittelmeer gibt es überhaupt keine Wale. Heute geht man eher davon aus, dass eine große Haisorte gemeint ist. Weil es sich so eingebürgert hat, nenne ich das Vieh aber einfach weiter Wal. Ob Wal oder Hai ist ja eigentlich auch egal. Obwohl, ne, wie süß. Aber auch nicht gerade ungefährlich. Was? Es ist übrigens schon echt erstaunlich, was Google einem für Bilder anbietet, wenn man nach dem Wort Wal googelt. Wirklich wahr. Die Sache mit dem Wal halten die meisten Menschen heute ja nicht mehr für besonders glaubwürdig. Was ich dazu denke? Ich glaube nicht, dass es besonders wichtig ist, ob du es für möglich hältst, dass ein Mann vor ein paar tausend Jahren von einem Fisch verschluckt wurde und in dessen Bauch 3 Tage überlebt hat. Ob du das als brillante jüdische Parabel oder als einen historischen Bericht liest, ist für das Anliegen der Geschichte echt bedeutungslos. Was du diesbezüglich glaubst, salopp gesagt, ist mir Schnuppe. Ob wir zusammen mit Jona ein weicheres Herz bekommen, das interessiert mich. Und damit zurück zur Story. Jona wurde also vom Wal an Land gespuckt. Und nun ging er tatsächlich nach Ninive und predigte, die Stadt würde in 40 Tagen untergehen. Überraschenderweise hörten die Leute auf ihn. Der König und das ganze Volk begannen zu fasten und Bußgewänder anzulegen. Und Gott reute seinen Entschluss und die Stadt wurde verschont. Das missfiel Jona. Wieder wollte er sterben. Der will übrigens pausenlos in dem Buch sterben. Das ist echt unglaublich. Er verließ darauf die Stadt, um zu sehen, ob der Untergang nicht doch noch käme. Das liest sich fast ein bisschen so, als würde er so mit Popcorn da irgendwie sich platzieren, irgendwie, um der Apokalypse zuzuschauen. Gott ließ dann eine Rizinusstaude wachsen, die Jona Schatten spendete, was den Propheten freute. Aber am nächsten Morgen nagte ein Wurm an der Wurzel des Strauches, sodass die Pflanze einging. Vom heißen Ostwind geplagt, wünschte sich Jona abermals den Tod. Also mal wieder. Worauf Gott zu ihm sagte, ich zitiere, dir tut es leid um den Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über Nacht ist er eingegangen. Mir aber sollte die große Stadt Ninive nicht leid tun, in der 120.000 Menschen leben, die völlig orientierungslos sind. Und außerdem so viele Tiere. Und mit diesen Worten endet das Buch. Schon eine abgefahrene Geschichte, oder? Und das Buch Jona endet tatsächlich mit den Worten, und außerdem so viele Tiere. Ist geil, oder? Was für ein großartiges Stück Literatur. Wenn ich sowas lese, so diese kunstvolle Ausschmückung dieser ganzen Geschichte, dann frage ich mich immer, wie man die Bibel langweilig finden kann. Und Jona ist übrigens das einzige biblische Buch, das mit einer Frage endet. Einer Frage, die von Gott gestellt wird. Das ist also ziemlich ungewöhnlich. Das ganze Buch Jona scheint geradezu zu existieren, damit diese letzte Frage gestellt werden kann. Aber dazu später noch ein bisschen mehr. Natürlich ist das Buch Jona eine Parabel. Der Prophet steht für dich und für mich. Seine Reise ist unsere Reise. Und seine Flucht ist unsere Flucht. Es ist eine der scharfsinnigsten Analysen der Bibel, dass sie die Existenz des Menschen wieder und wieder nicht nur als flüchtig, sondern geradezu als auf der Flucht begreift. Als ein krisenhaftes, auseinandergerissenes Dazwischen. Irgendwo zwischen Schein und Sein, zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Selbstbild und Fremdwahrnehmung. Wunsch und Realität. Ein Schritt auf Gott zu und wieder fünf von ihm weg. Flüchtende. Das ist das Thema, das uns in der Bibel immer wieder begegnet. Adam und Eva verstecken sich vor Gott, nachdem sie die verbotene Frucht gegessen haben. Die Israeliten fliehen in die Arme eines goldenen Kalbes. Die Jünger fliehen, als Jesus festgenommen wird. Und der spätere Apostel Paulus muss entdecken, dass sein Eifer für Gott, mit dem er die junge Christenheit verfolgt, in Wirklichkeit eine Flucht vor Gott gewesen ist. Das Motiv ist klar. Wenn wir von Gott nicht unterbrochen werden, geht unsere Flucht immer weiter. Wir verfangen und verstricken uns in uns selbst und in dem, was wir für Gott halten. Und das gilt für die Menschen aller Zeiten, ob gläubig oder ungläubig. Für Christen genauso wie für Nichtchristen. Es ist Teil des menschlichen Dilemmas. Jona flieht hier sehr bewusst. Ein literarischer Kniff, der die Dramatik der Geschichte verstärkt. Bei den meisten von uns, wenn wir ehrlich sind, dauert es eher Jahre oder gar Jahrzehnte, bis wir diese getriebene Seite an uns entdecken und bereit sind, uns mit ihr auseinanderzusetzen. Auf unsere Frage bezogen, Was hat Gott mit mir vor? Neigt man ja dazu, die Geschichte von Jona auf seinen Auftrag zu reduzieren, in Ninive zu predigen. So als ging es bloß um etwas, was sich Gott in den Kopf gesetzt hat. Wenn man aus dieser Richtung schaut, kann man sich natürlich herrlich über den ungehorsamen Propheten ereifern. Dann kann man mit dem erhobenen Zeigefinger warnen, Gottes Wege ja nie zu verlassen, um nicht im Bauch eines Walfischs zu landen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Predigten kennt. Ich habe in meiner Jugend einige davon gehört. Jona wird dann zu einer widerspenstigen Figur auf Gottes Schachbrett, die letztlich auszuführen hat, wozu die göttliche Hand sie zwingt. Oder die im wahrsten Sinne des Wortes untergehen muss. Wenn Gottes Vorhaben mit dir lediglich darauf hinzielt, dass du das tust, was er will, ist Gott nicht mehr als ein allmächtiger Sklaventreiber. Missverständlicher kann man dieses wundervolle Buch kaum deuten. Das Ziel von Jonas Reise ist ja gar nicht Ninive. Ninive ist bloß eine Zwischenstation. Das Ziel ist dieses Gespräch mit Gott am Ende. Nicht Jona soll irgendwo landen. Gott möchte landen. Und zwar in Jonas Herz. Gott möchte, dass sein Herz weich wird, sanft. Ein fleischernes Herz. Darum dreht sich die ganze Geschichte. Und darum endet sie, wie sie endet. Das Buch Jona malt die Welt merkwürdig verkehrt herum. Es ist ja ein jüdisches Buch. Das Buch eines Volkes, das davon überzeugt ist, dass der wahre Gott es herausgerufen und erwählt habe. Heiden, das waren für Israeliten alle anderen Menschen und Völker, die, die Gott nicht kennen. Und dann haben wir hier das Buch Jona, das alles komplett andersherum beschreibt. Da gibt es heidnische Seeleute, die mitten im Sturm eine Gottesbegegnung haben. Und die Bevölkerung von Ninive, der Inbegriff gottloser Heiden aus jüdischer Perspektive, die Feinde ihrer Nation und damit die Feinde Gottes, die in diesem Buch aber Gottes Wort so ernst nehmen, dass sie von ihren bösen Wegen umkehren. Alle Handelnden in der Geschichte hören auf Gott. Die Seeleute, die Niniviten, der Sturm, der Fisch, der Jona verschluckt, die Rizinusstaude und sogar ein Wurm. Alle sind erstaunlich kooperativ, wenn Gott zu reden beginnt. Alle außer dem einzigen frommen Menschen in der Geschichte. Jona hält sich die Ohren zu, nimmt die Beine in die Hand und versucht, vor Gott zu fliehen. Das muss für die damaligen Leser wie ein Schlag ins Gesicht gewirkt haben. Manchmal frage ich mich, wie solche Geschichten in die Bibel geschafft haben. Natürlich ist das Buch ja zunächst in eine bestimmte Situation hineingeschrieben worden. Es wollte kritisieren, dass der jüdische Glaube dabei war, sich zu verrennen, Gott für sich zu vereinnahmen. Es wollte deutlich machen, dass der Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, natürlich nicht auf einen kleinen Landstrich am Jordan begrenzbar sein kann. Und es wollte den ketzerischen Gedanken denken, dass Gott sich daher sogar um Menschen sorgen wird, die Israels Feinde sind. Ein Gedanken, den Jesus schließlich aufnahm und in die Mitte seiner Theologie stellte. Gott liebt sogar seine Feinde. Die Zeitkritik, die das Buch Jona ausdrückt, lässt sich problemlos greifen. Aber der Grund, warum es bis heute wirkt, ist eben, dass man bald merkt, dass der Autor damit den Finger auf etwas gelegt hat, was weit über eine spezifische Problematik zu einer bestimmten Zeit hinausreicht. Die Geschichte von Jona spricht immer noch zu uns, weil Jonas Problem ein universelles ist. Jeder Mensch versucht Gott für sich und gegen andere zu vereinnahmen. Wir fühlen uns am wohlsten, wenn es ein Drinnen und ein Draußen gibt. Drinnen sitzen die Guten, draußen die Bösen. Drinnen die Rechtgläubigen, Die, die es verstanden haben, wie der wahre Gott heißt und welche Frisuren und Rocklängen er bevorzugt. Und draußen die anderen, die Ungläubigen, die bekehrt werden müssen oder eben ihrer gerechten Strafe entgegengehen. Die im Buch Jona angedeutete und in Jesus aufleuchtende Großzügigkeit Gottes, die sich weigert, Feinde auszuschließen, widerspricht, wenn wir ganz ehrlich sind, so ziemlich allem, wovon wir irgendwo tief in uns überzeugt sind. Aber wie Jona ahnen wir natürlich, auch wenn wir es oft nicht zugeben wollen, dass sich Gott nicht vereinnahmen lässt. Und damit sind wir tendenziell auch mit ihm auf der Flucht vor Gott. Der wunderschöne Dialog am Ende des Buches hat es in sich. Als Jona seinen ganzen Frust darüber rauslässt, dass Gott Ninive verschont hat und Gott ins Gesicht brüllt, dass Jonas ja es ja gleich geahnt hätte, dass Gott zu gütig sei, um den verdammten Niniviten das zu geben, was sie gefälligst verdient hätten. Hier verrät der Autor endlich den Grund für Jonas waghalsige Flucht. Jona kann nicht ertragen, dass Gott sogar Jonas Feinde liebt. Dieser wundervolle Dialog, der in der zitierten letzten Frage Gottes an Jona mündet, markiert die Zielgerade von Gottes Reise mit Jona. Nach all dem hin und her, der hektischen Flucht, der Seenot, dem über Bord geworfen werden, den 3 Tagen Aufenthalt im Inneren eines Fisches, genervten Gerichtsandrohungen im Herzen von Sin City, dem bangen 40-tägigen Warten darauf, ob sich Gott wohl an das halten würde, was er angedroht hatte, und einer wundersam gewachsenen und wieder verdorrten Rizinusstaude, ist Jona endlich so weit, echt zu werden und einen Blick in Gottes Herz zu werfen. Dir tut es leid um den Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über Nacht ist er eingegangen. Mir aber sollte die große Stadt Ninive nicht leid tun, in der 120.000 Menschen leben, die völlig orientierungslos sind. Und außerdem so viele Tiere. Gott sorgt sich um Tiere. Es ist so, als würde Gott sagen, lieber Jona, so lange kennen wir uns. So viel haben wir miteinander durchgemacht. Wann schaust du endlich in mein Herz? Ich bin kein Gedanke, ich bin keine Weltordnung. Ich bin niemand, der gepriesen werden muss. Ich bin die Güte, die Barmherzigkeit, die Liebe. Die Liebe, die sogar deinen Feinden gilt. Jonas Reise steht für unsere eigene Reise. Seine Umwege sind unsere Umwege. Sein verzweifeltes Gott gerade rücken wollen, sein Ärger darüber, dass Gott so ganz anders ist, als er ihn haben will, als Gott seiner Meinung nach sein sollte, sein klägliches Scheitern daran, das alles sind wir. Und Gottes Frage an ihn ist Gottes Frage an uns, an dich und mich. Warum ist dein Herz noch so hart? Es ist aber keine verurteilende Frage. Gott macht den ganzen Zirkus ja nicht bloß mit, damit er Jona am Schluss etwas vorwerfen kann, sondern um ihn zu erweichen. Barmherzigkeit ist das Ziel. Ein weiches Herz. Ein Herz, das die Welt nicht mehr in die und wir einteilt, sondern glauben kann, dass es bei Gott nur wir gibt. Ein Herz, in dem auch die Niniviten Platz haben. Das Fremde. Das Falsche. Der Feind. Ein Herz, das Gott nicht mehr in die eigenen engen Kategorien sperren muss, sondern in die Freiheit entlässt. Ein Herz, das nicht mehr Recht haben muss, das aufhört, Bedingungen zu stellen, in dem Platz für Güte und Barmherzigkeit ist. Ein weiches Herz. Nicht lange, bevor ich vor 2 Jahren nach Israel geflogen bin, hatte ich so einen heftigen Streit mit meiner Frau wie schon lange nicht mehr. Man führt in der Ehe ja nicht 1 Million Streits, sondern bloß ein und denselben Streit 1 Million Mal. Und je länger man verheiratet ist, umso heftiger kann das ausfallen. Ist ja auch logisch. Die Andersartigkeit des anderen, das, was einen verletzt, multipliziert sich ja gefühlt jedes Mal. Und dieses Mal war ich so sauer, dass ich nicht mehr mit meiner Frau sprechen wollte. Dann fahre ich eben nach Israel, dachte ich, und die soll sehen, wie sie zu Hause damit klarkommt, was sie da angerichtet hat. Ist mir doch egal. Und ich war überzeugt, dazu habe ich auch jedes Recht, weil die sich ja doof verhalten hat. Also aus meiner Sicht. Und ich war wirklich fest entschlossen, das dieses Mal durchzuziehen. Ich sage euch, schneidende Luft im Hause Friedrichs. 1-2 Tage später fand ich mich auf dem Weg zur Arbeit tatsächlich in Gedanken über das Buch Jona wieder. Über Jona, der nicht ertragen konnte, dass Gott über Ninives Schuld hinwegsieht. Und darüber, dass Gott Jona ein weicheres Herz anbietet. Und während ich so da lief und dachte, musste ich plötzlich ganz laut lachen. Über mich ganz laut lachen. Es ist so leicht, von weichen Herzen zu predigen, ohne dass man sieht, wie hart das eigene ist. Splitter und Balken. Und die Absurdität der Jona-Geschichte, diese abstruse Reise, die er machen muss, um endlich bei dieser Frage Gottes anzukommen, die war in diesem Augenblick für mich plötzlich gar nicht mehr so absurd. Als mir so vor Augen stand, wie wenig Barmherzigkeit tatsächlich in mir selber wohnt. Für meine Frau, die ich doch liebe. Ich will gar nicht daran denken, zu was ich fähig wäre, wenn mir so ein Drecks-Ninivit etwas wirklich Schlimmes antäte. Wir haben das dann tatsächlich noch vor meinem Abflug geklärt. Und das war schön. Weichheit ist immer schöner als Härte. Wenn auch nicht immer leichter. Und natürlich stellte sich auch heraus, dass die Schuld jetzt nicht nur auf Julias Seite zu suchen war. Gott schickt uns auf die Reise. Und die wirklich wichtigen Lektionen lehrt uns dabei nur das Leben. Dabei werden wir auch immer wieder vor Gott davonrennen. Und das müssen wir. Manches wird uns erst im Inneren des Wals bewusst. Unsere eigene Enge sehen wir erst, wenn es eng wird. Oder wenn Gott unser Spiel nicht mehr mitspielt. Aber das braucht uns keine Angst zu machen. Denn wie wir bei Jona sehen, ist Gott ja nicht loszukriegen. Gott hält an seinen Pappenheimern fest. Der schickt Stürme und Fische und komische Stauden und Würmer. Und Gott ist engagiert. Du musst keine Angst haben, dass du den verlierst. Auch das verspricht das Buch Jona. Wir müssen unsere Kämpfe mit Gott kämpfen. Das ist in der ganzen Bibel so. Nimm, wen du willst. Abraham, Jakob, Mose, David, Hiob, Petrus, Paulus. Jeder von ihnen hatte seinen ganz eigenen Kampf mit Gott. Oder damit, was er für Gott hielt. Denn Gottes Werben um unser Herz hat oft erst dann eine Chance, wenn wir an dem gescheitert sind, was wir von Gott zu wissen meinten. Und diesen Unterschied, den bemerkt man oft kaum. Das kann ja alles ziemlich fromm aussehen. Jona war ja eben kein Ungläubiger, sondern ein Prophet. Einer, der Gott reden hören konnte. Ein Mann Gottes. Trotzdem hatte er nicht viel Ahnung davon, wie Gott wirklich ist. Gottes Barmherzigkeit mit dem verhassten Feind machte ihm Angst, machte ihn wütend. So einen Gott wollte er nicht. Aber genau dieser Gott bleibt entschlossen an ihm dran, macht seine Flucht so lange mit, bis Jona bereit ist, in das Gesicht Gottes zu schauen, in die Barmherzigkeit. Was hat Gott mit dir vor? Er möchte aus dir einen Menschen machen mit einem weichen Herz. Jemand, der Barmherzigkeit lebt. Was kannst du dafür tun? Nicht viel. Ich würde sagen, konzentriere dich auf die Basics. Gott ist die Liebe. Jesus ist die Liebe anfassbar. Der Heilige Geist führt dich in diese Liebe. Verurteile andere nicht. Du verurteilst dich sonst nur selber. Liebe deinen Nachbarn wie dich selbst. Wenn du Fehler machst, kehre um. Gott vergibt dir, weil Gott dich liebt. Vergebe, so wie dir vergeben wird. Und sei dankbar. Immer. Immer. Sei dankbar. Wenn du Dankbarkeit im Herzen trägst, wirst du nicht anders können, als andere so zu lieben, wie Gott dich liebt. Anderen zu vergeben, wie Gott dir vergibt. Und dich um deine eigenen Sünden zu kümmern und nicht um die der anderen. Konzentriere dich darauf. Den Rest übernimmt das Leben. Wie weich ist dein Herz? Wie weich ist dein Herz? Das ist die Frage, die uns das Buch Jona stellt. Und sie eben bewusst offen und unbeantwortet am Ende stehen lässt, damit sie in uns arbeitet. Vielleicht wirst du sie nicht sofort beantworten können. Und das ist okay. Manche Fragen brauchen Luft, bis sie sich entfaltet haben. Jona brauchte einen Sturm, einen Wal, eine Stadt voller Mistkerle, die sich dummerweise gar nicht wie Mistkerle benahmen. Und eine wundersam gewachsene und wieder eingegangene Rizinusstaude. Bis er so weit war, dass er diese Frage überhaupt hören konnte. Wieso sollte es uns denn anders gehen?